1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi. Dann machen wir heute schon Halt. Ich habe mir gedacht, bevor wir die zwei Briefe des Petrus durchnehmen, ist es gut, mal einen Blick zu werfen auf den Menschen, der die Briefe geschrieben hat oder den der Heilige Geist benutzt hat, um diese Briefe zu schreiben. Und wir können nicht total ins Detail gehen, sonst würden wir 3-4 Stunden heute hier sitzen. Aber ich möchte ein bisschen mit euch zusammen das Leben von Simon Petrus ansehen. Ein paar Lektionen, die wir davon lernen können. Petrus, sein Name eigentlich ist ja Simon, sehr populärer Name in Israel damals, von dem Stamm Simeon. Und dann hat Jesus ihm den Spitznamen Petrus gegeben, ein Stein oder kleiner Felsbrocken. Im Kapitel 2, Vers 5, hier im 1. Petrusbrief, spricht Petrus selbst von den Gläubigen an Jesus als lebendige Steine, die Gott aufbauen will zu seiner Gemeinde, in ein geistliches Haus, in ein Reich, mit dem er Reich Gottes bauen möchte. Als Petrus Jesus als den Messias bekannt hat, hat Jesus gesagt, auf diesem Bekenntnis, Menschen, die dieses bekennen, mit denen wird Jesus sein Reich bauen und seine Gemeinde bauen. Und so Petrus, der Stein. Wir werden hier einen Menschen sehen, den Gott sehr groß gebraucht hat, aber auch einen Menschen mit Schwächen und auch mit Stärken. Wir werden das Ausgangsmaterial sehen, das Gott benutzt hat. Und werden den Formprozess sehen und auch das Resultat davon, die Frucht davon. Petrus. Petrologie, vielleicht sagt euch das was, ist die Gesteinswissenschaft. Menschen, die sich mit der Entstehung von Gesteinen und der Zusammensetzung von Gesteinen beschäftigen. Und die sagen uns, dass neue Steine entstehen durch Hitze und durch Druck. Also werden geformt durch Hitze und durch Druck. Und so ist es auch mit den lebendigen Steinen, die Gott formt oder die Gott gebraucht, werden oft geformt unter Druck, unter Hitze, schwierigen Umständen, Anfechtungen, schwierigen Zeiten, manchmal auch in den Fehlern, die wir machen. Da werden wir geformt zu Steinen, die Gott gebrauchen kann, um sein geistliches Haus zu bauen, seinen Tempel. Und das werden wir auch im Leben von Simon Petrus sehen. Wenn ihr den Namen Petrus hört, an was denkt ihr zuerst? Was ist so die erste Assoziation, die euch kommt? War eine Frage?
Petrus geht übers Wasser.
Okay, Petrus geht übers Wasser. Verleugnet Jesus, ja.
Der Fels.
Der Fels, ja. Der Vorlaute, das Großmaul, ja.
Der Jünger.
Also erstmal, wenn ich an Petrus denke, ist es so oft das Negative erstmal. Ne? Man denkt, er war ein Großmaul. Petrus ist bekannt als der Mensch, der Jesus verleugnet hat. Und ich mag es an der Bibel, dass die Bibel uns die Schwächen der Menschen zeigt, die Gott gebraucht. Es ist nicht abgehoben, zeigt uns die Schwächen, ist sehr echt, sehr real. Das zeigt uns auch, dass es Gottes Wort ist. Wenn die Apostel das irgendwie manipuliert hätten, dann hätten sie wahrscheinlich gewisse Dinge nicht niedergeschrieben. Aber Petrus ist für mich der Apostel, an dem die Gnade Gottes am sichtbarsten ist. Und das ermutigt mich, weil ich bin auch ein schwacher Mensch. Wenn ich an Petrus denke, denke ich einerseits an einen Menschen mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Mut, aber auch einen Menschen, der wirklich oft ins Fettnäpfchen getreten ist, der oft versagt hat, groß versagt hat auch. Und ich denke an Gottes Gnade. Gottes Gnade wird sichtbar in seinem Leben. Und Petrus ist einer, der Gottes Gnade versteht. Das sehen wir auch im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief besonders, wo er Christen, angefochtene Christen ermutigt und sie immer wieder an die Gnade Gottes erinnert. Gott hat Gnade für dich, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst. Er hat Gnade für dich, wird er uns sagen, als Ehefrau, wenn du einen Ehemann hast, der dich schlecht behandelt. Als Arbeitnehmer, wenn du einen Chef hast, der dich schlecht behandelt. Wenn du verfolgt wirst als Christ. Jeder Petrus ist ein Praktiker. Redet praktisch in unser Leben. Gott hat Gnade für dich, Gutes zu tun in einer schweren Zeit. Petrus, der Stein, der Fels. Das Ausgangsmaterial wissen wir, Petrus war ein Fischer. Einfacher Mann aus Galiläa, ein impulsiver, leidenschaftlicher, willensstarker Mann, ein mutiger Mann, manchmal zu mutig, manchmal hat er sich selbst überschätzt, ein bisschen zu selbstsicher. Und Petrus war ein Tuer, er war einer, der nicht still sitzen konnte, der war einer, der nicht lang überlegt hat, nicht lang rumgefackelt hat, der hat einfach gehandelt. Und wie schon gesagt, er war ein Großmaul, er hatte zu allem seine Meinung und hat die auch nicht vorenthalten. Oft gesprochen, bevor er gedacht hat, war vielleicht eine natürliche Leiterpersönlichkeit, er war so der Lautsprecher, der Jünger. In Johannes 1 können wir nachlesen, wie er Jesus zum ersten Mal getroffen hat. Wenn ihr es aufschlagen wollt mit mir, Johannes Evangelium Kapitel 1. Wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen heute Morgen. Johannes der Täufer hat getauft am Jordan und Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer, der fasziniert war davon, angezogen war von der Botschaft von Johannes dem Täufer, der dort war mit ihm, ein Jünger von Johannes war. Und er hat mit einem anderen Jünger gehört, wie Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat, sieht, dieser ist das Lamm Gottes. Und dann sind er und der andere Jünger Jesus nachgefolgt und haben einen Tag mit Jesus verbracht. Und dann können wir hier im Vers 40 lesen. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hat und nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den Retter, auf den Israel gewartet hat. Was übersetzt ist Christus, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Prophetisch, ich werde dich zu einem Baustein machen im Reich Gottes. Und dann sind die Brüder wieder zurückgegangen an ihre Arbeit. Und das nächste Mal, als Petrus Jesus trifft, ist in Lukas 5. Lukas 5, lasst uns lesen ab Vers 1. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Also er ist Jesus hier. Und er sah zwei Boote am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Also Jesus begegnet hier dem Petrus und er gebraucht ihn an seinem Arbeitsplatz. Ich mag das, Gott beruft Menschen dort, wo sie sind. Alltag, da will Jesus uns begegnen, da will Jesus uns gebrauchen. Dann lesen wir weiter, und als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Bisschen peinlich für einen professionellen Fischer. Aber wir sehen hier, Petrus hatte eine Meinung und hat die auch gerne weitergegeben. Herr, das macht keinen Sinn, was du hier sagst. Man fischt bei Nacht, nicht am Tag, und wir haben nicht mal in der Nacht was gefangen. Jesus, du bist der Prediger, ich bin der Fischer. ich weiß es besser. Aber dann sagt er, auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Das ist, denke, große Stärke von Petrus war, dass er ein Mensch war, der Jesus vertraut hat. Und dass er ein Mensch war, der gewillt war, Schritte im Glauben zu machen, selbst wenn es vielleicht menschlich gesehen keinen Sinn macht. Wir sehen es auch in Matthäus 14, da geht Jesus auf dem Wasser und dann im Vers 28 spricht Petrus zu ihm, Petrus antwortet ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Also er war gewillt, Schritte im Glauben zu machen. Wieder nicht total irrational, aber wenn Jesus gesprochen hat, nicht einfach blinde Schritte, aber wenn Jesus gesprochen hat auf sein Wort hin, war Petrus gewillt, aus dem Boot auszusteigen. Und er ging auf dem Wasser. Und wenn wir Gott vertrauen, seinem Wort vertrauen und folgen, dann werden wir auch große Dinge erleben und wunderbare Dinge erleben. Und ich mag das an Petrus. Petrus war so ein Alles-oder-Nix-Typ. So ein Heiß-oder-Kalt-Typ. Ich glaube, der hielt nicht besonders viel von lauwarmen Christen oder lauwarmen Christsein. So ein bisschen was von Jesus, ja, der gehört auch dazu, aber dann gibt es noch so ganz viele andere Dinge in meinem Leben. Petrus war nicht so einer, der irgendwie so nüchtern war und abgewogen hat und geguckt hat, naja, vielleicht muss man Kompromisse eingehen. Das war ihm fremd. Und ich mag das an ihm. Petrus würde uns sagen, Leute, wenn wir Jesus nachfolgen, dann lasst uns das doch mit ganzem Herzen tun. Mit ganzer Kraft tun. Jetzt habe ich meine Notizen hier durcheinander gebracht. Das soll auch mal passieren. Hier sind wir. Genau, wir sind bei Petrus hier. Er sagt entweder ganz oder gar nicht. Und das werden wir auch in seinem Brief sehen. Er betont in seinem Brief hier auch die Heiligkeit. Heiligkeit Gottes, aber er sagt, seid ihr heilig, wie Gott heilig ist. Ermutigt uns, kompromisslos zu leben, mit Hingabe, mit Freude, Jesus nachzufolgen, bereit uns selbst aufzuopfern. Und ich schätze es an ihm. Weil so ein laues, halbherziges, untätiges Christsein ist eigentlich langweilig und uninteressant und unwürdig und fruchtlos und kraftlos. Hey, da ist es besser, wir würden Golf spielen, als hier rumzusitzen. Ehrlich. Also, Petrus, lass uns aus dem Boot aussteigen. Lass uns Jesus vertrauen. Lass uns Schritte im Glauben tun für ihn. Zentrale Moment im Leben von Simon Petrus sehen wir in Matthäus Kapitel 16, wenn er das mit mir aufschlagt. Wir fliegen über diese ganzen Bibelstellen drüber. Man könnte da noch viel weiter in die Tiefe gehen. Und als wir die Evangelien studiert haben, haben wir das gemacht. Aber heute wollen wir das Leben von Petrus als Ganzes ansehen. Sehr tiefe Stelle hier. Zentraler Moment. Menschen sind unterschiedlicher Meinung, wer Jesus ist. Guter Lehrer, ein Prophet. Und in Vers 16 fragt Jesus seine Jünger, was sagt ihr, dass ich bin? Dann sehen wir Simon Petrus. Er antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, du bist der von Gott verheißene Retter. Und du bist der Sohn Gottes, du teilst seine Natur, du bist Gott eigentlich. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Riesenoffenbarung hier. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Du bist der Stein und auf diesem Felsen, ich glaube auf diesem Felsen des Bekenntnisses, dass Jesus der Christus ist, werde ich meine Gemeinde bauen. Zentraler Moment, Petrus bekennt hier, Jesus, du bist der Christus, du bist der Retter, du bist der Herr. Und wenn er das ist, dann was sollen wir anderes tun, als ihm nachfolgen und alles für ihn geben. Das macht nur Sinn. Und dann, als Jesus schwierige Dinge sagte, jetzt sind wir in Johannes Kapitel 6, surfen mal ein bisschen rum, Johannes 6, ab Vers 66 möchte ich lesen. Als Jesus schwierige Dinge sagte, lesen wir in Johannes 6, Vers 66, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Und hier haben wir wieder Simon Petrus, der antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus ist der Weg, Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist das Leben. Und Petrus hat diese Überzeugung mit aller Konsequenz ausgelebt. Er war ihm voll hingegeben. Ich meine, wenn das wahr ist, dass Jesus der ist, der behauptet hat zu sein, was sonst sollen wir tun mit unserem Leben? Wisst ihr noch ein paar andere Begebenheiten, wo wir die Hingabe von Petrus und seine Leidenschaft für Jesus sehen? Berg der Verklärung zum Beispiel. Petrus sagt, lass uns Hütten bauen. Jesus, ich möchte einen Tempel bauen hier auf diesem Berg. Und in Johannes 13, Vers 6. Abendmahl, Jesus möchte den Jüngern die Füße waschen und er kommt zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, nie und nimmer sollst du meine Füße waschen. Du bist der Herr, du sollst nicht die Sklavenarbeit machen. Und Jesus sagt ihm, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Und Petrus sagt, hey, nicht nur die Füße, Herr, sondern alles. Das war Petrus. Mit ganzem Herzen, mit Leidenschaft, mit Begeisterung. Herr, ich will alles. Matthäus 26, Vers 35. Als Jesus Petrus ankündigt, dass er ihn verleugnen wird, da spricht Petrus zu ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ich glaube, das war ehrlich gemeint. Petrus war bereit zu sterben für Jesus. Wissen wir, später im Garten hat er das Schwert gezogen und war bereit, Jesus zu verteidigen, eigentlich gegen die hoffnungslose Übermacht. Völlig sinnlos eigentlich, hatte keine Chance. Aber seine Einstellung war, ich will lieber mit Jesus sterben, als ihn verlieren. Und dann, als Jesus abgeführt wurde, ist Petrus ihm nachgefolgt. Von Ferne. Wir machen uns oft lustig über sein Versagen, über sein Verleugnen, über seine Fehler, seine Schwächen. Aber ehrlich gesagt, ich wünsche, wir wären mehr wie Petrus. Nicht irgendwie so kühl, abwägende Deutsche, schwer zu bewegen, oft ängstlich die Kontrolle zu verlieren, zu oft kompromissbereit deswegen. Für Petrus war das Ganze nicht nur irgendwie eine Kopfsache. Es war nicht so Religion für ihn, religiöser Trip. Er war nicht so ein religiöser Fanatiker. Nee, er kannte Jesus persönlich und er liebte ihn. Und er hatte Leidenschaft. Für Petrus war es eine Beziehung. Wir sehen seine Leidenschaft für Jesus auch in Johannes 21 nach der Auferstehung. Als die Jünger wieder fischen waren und Jesus steht am Strand und hat ihnen ein Frühstück gekocht. Petrus erkennt, es ist der Herr. Und was macht er? Er schmeißt sich mit seinen Klamotten in den See. Läuft oder schwimmt zu Jesus. Es hat auch nicht wirklich Sinn gemacht. Ich glaube, er war nicht viel früher dort als die Jünger mit dem Boot, aber wir sehen da sein Herz. Wow, das ist Jesus, ich muss hin zu ihm. Wir sehen seine Begeisterung für Jesus und ich liebe das. Petrus hat seine Liebe zu Jesus nicht nur bekannt, er hat es gelebt. Und wir sehen sein Herz auch, selbst da, als er Jesus verleugnet hat. Da, als Jesus ihn anblickte, nachdem er ihn verleugnet hatte, lesen wir, dass Petrus bitterlich geweint hat. Es hat sein eigenes Herz gebrochen. Hat sich selbst verletzt, seine Sünde. Tat ihm weh. Er hat Jesus gelebt. Ist es möglich, Jesus, den du liebst, zu verleugnen, ihm untreu zu werden, obwohl du ihn lieb hast? Ja, es ist möglich. Ich weiß, ich habe es in meinem Leben getan. Aber Petrus ermutigt mich und ermutigt uns, dass wir leidenschaftlich für Jesus leben. Voll und ganz, mit Hingabe. Und das ist eine Entscheidung. Das war die Stärke des Petrus und dafür lieben wir ihn. In der Apostelgeschichte, als die Leiter Israels Petrus und ein paar andere verhaftet haben, verhört haben, da lesen wir, sie haben erkannt, dass es ungebildete Fischer waren. Und die waren erstaunt über die Weisheit. Waren ungebildet, aber sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das war Petrus. Für ihn war Jesus alles. Er wollte mit Jesus leben. Er hatte Feuer für ihn. Zurück zum ersten Glaubensschritt. Jesus sagt ihm, fahr hinaus. Petrus antwortet, okay, macht keinen Sinn, Herr, aber auf dein Wort hin will ich einen Glaubensschritt machen. Und dann lesen wir da weiter. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Also ein Riesenwunder, Riesenfang. Und dann lesen wir weiter, als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hat ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Petrus hat das Übernatürliche, das Göttliche an Jesus erkannt. Und es hat ihn tief getroffen. Ihn überführt. Je näher wir Gott sind, desto mehr sind es uns bewusst, dass wir Sünder sind. Dass er perfekt ist und rein ist und heilig ist und wie wenig wir dazu passen. Und so bekennt hier Petrus seine Sünde und das ist, wie wir gerettet werden, oder? Dass wir zu Jesus kommen und unsere Schuld bekennen. Und bekennen, wie Petrus es auch getan hat, dass er der Retter ist. Dass wir ihn brauchen. Weitere Stärke von Petrus, so viele Fehler er auch hatte, weitere Stärke ist, er hatte ein weiches Herz Gott gegenüber. Er war gewillt, seine Sünde zu bekennen und umzukehren. Er war demütig. Und je mehr wir sein Leben anschauen, im Verlauf seines Lebens, er ist immer demütiger geworden. Und Gott wird nie einen Sünder zurückweisen, der ehrlich zu ihm kommt. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fischen. Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Und das ist der zentrale Ruf, die zentrale Berufung von Jesus an jeden Einzelnen von uns, an jeden Menschen. Jesus sagt, folge mir nach. Und ich glaube, dass Jesus darüber hinaus noch spezielle Berufungen hat für jeden. Ich denke, unser Beruf sollte eine Berufung sein, das steckt schon drin. In dem Wort ist auch was, was wir für Gott tun, ein Dienst. Aber das ist unsere allgemeine Berufung. Folge mir nach, sagt Jesus. Jesus nachfolgen, als Christ zu leben. Und könnt ihr nachlesen hier in dem Handbuch, was es bedeutet. Ich glaube, wenn Jesus nichts anderes mehr sagen würde, bis zum Rest unseres Lebens, hätten wir bis ans Ende unseres Lebens genug zu tun. Einfach ein Christ zu sein, Gott zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, Licht und Salz zu sein für ihn. Aber folge mir nach. Die erste Berufung ist zu einer Person. Nachfolge von Jesus, Jüngerschaft, Gemeinschaft mit ihm. Und das bedeutet es, ein Jünger zu sein. Das heißt, mit ihm zu leben, mich leiten zu lassen von ihm. Er sagt was, ich tue es, wir folgen ihm, wohin er uns führt, das ist Jüngerschaft. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich eine Sache, nämlich Christus. Petrus folgte Jesus nach. Und das war der Beginn eines Abenteuers. Hat höchsten Erwartungen übertroffen von Petrus, denke ich. Petrus hat Wunder gesehen. Er hat eine Vorschau auf den Himmel gesehen, hier am Berg der Verklärung. Er hatte Erkenntnis von Gott empfangen. Gott hat ihn wunderbar gebraucht. Ihr könnt in der Apostelgeschichte lesen. Gott hat Tote auferweckt durch den Petrus. Er war derjenige, der das Evangelium zuerst zu den Heiden bringen durfte. Er war ein Leiter, er war ein Prediger, er hat zu Pfingsten gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Hier sehen wir das Großmaul Petrus. Gott gebraucht unsere Veranlagungen. Es gibt keine Begrenzung für das, was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm wirklich voll hingegeben ist. Auch das sehen wir im Leben von Petrus. Petrus folgte Jesus nach. In Markus 8 sehen wir, er nahm ihn daraufhin mit in seine Familie. Sein ganzes Leben war Jesus im Mittelpunkt. Zweitens sehen wir aber auch, Petrus war ein schwacher Mensch, wie wir. Und ihr kennt die Geschichte von Petrus. Petrus war selbstsüchtig und ambitioniert, wie die anderen Jünger, haben des Öfteren mal gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Er wollte der Erste sein. Petrus hat diskutiert mit Jesus. Nee, Jesus, du sollst mir nicht die Füße waschen. Kommt euch das bekannt vor? Tut ihr das manchmal? Mit Gott diskutieren. Er hat viel zu oft geredet, bevor er gedacht hat, Herr, lass uns Hütten bauen, hier eine für dich und eine für Mose, und hat die alle auf dieselbe Stelle, auf dieselbe Ebene gestellt. Und dann kommt die Stimme des Vaters im Himmel und er sagt im Prinzip, Petrus, das ist mein Sohn, ihn hört. Galaterbrief lesen wir, dass Petrus geheuchelt hat. Und als diese ehrwürdigen Juden aus Jerusalem gekommen sind, dass er sich dann plötzlich abgesondert hat von den Heiden und auch irgendwie so getan hat, als wären die Juden ein bisschen was Besseres. Und der Paulus musste ihn zurechtweisen vor allen. Petrus ist nicht nach Pfingsten plötzlich perfekt geworden. Jesus musste ihn zurechtweisen, nachdem er ihn bekannt hat als den Messias, hier die große Offenbarung, sein größtes Bekenntnis. Da in Matthäus 16 hat Jesus über sein Kreuz gesprochen, über seine Rettungsmission für uns. Und da lesen wir, Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Das ist so lächerlich, oder? Petrus korrigiert Gott hier. Und Jesus wandte sich um und spricht zu ihm, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Hatte seine eigenen Interessen im Blick, seine Pläne. Und Jesus sagt daraufhin, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Petrus war eine Versuchung für Jesus. Das war die große Versuchung für Jesus, nicht ans Kreuz zu gehen. Darum hat er gerungen im Garten. Und dann zu guter Letzt der größte, berühmteste Versager von Petrus, als er den Herrn verleugnet hat. Lukas 22, wenn ihr das aufschlagen wollt mit mir. Lasst uns lesen ab Vers 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Sehen hier wieder sein Herz, sehen aber hier auch eine falsche Selbstsicherheit und ja, das Großmaul Petrus. Jesus sagt ihm was und er sagt: Nee, nee, ich bin stark genug, ich gehe mit dir in den Tod. In Matthäus 26, wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und nicht nur der Petrus, sondern alle anderen Jünger haben das auch gesagt. Nee, nee, Jesus, was du sagst, wird nicht so sein. Ich werde dich nicht verleugnen. Und dann sehen wir ihn später, als Jesus in seiner schwersten Stunde war im Garten Gethsemane und gerungen hat mit dem Vater, gerungen hat mit dieser Berufung, sich entschieden hat, ans Kreuz zu gehen. Da sehen wir den Petrus und die anderen zwei Helden, den Johannes und den Jakobus, die Jesus mit sich nimmt und sagt: Hey, wacht mit mir, betet mit mir, kämpft mit mir diesen geistigen Kampf. Und was tun die drei Helden? Sie schlafen. Apostolisches Gebetstreffen. Das ermutigt mich auch, wenn ich manchmal einpenne beim Beten. Und dann kommt Jesus zu den Jüngern und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Das war so ein Lebensvers für den Petrus. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er war ein leidenschaftlicher Mann, er war ein Go-Getter für Jesus. Er war einer, der ein Herz hatte für ihn, der Liebe hatte für Jesus. Aber er war auch ein schwacher Mensch, so wie wir, wie du und ich. Er hatte Stärken, aber gerade seine Stärken waren oft auch seine Schwächen. Und das ermutigt mich. Wenn Gott solche Männer erwählt und gebraucht, dann kann er auch mich gebrauchen. Das gibt mir Hoffnung. Dann nach der Gefangennahme, Petrus folgte Jesus von Weitem bis in den Hof des hohen Priesters und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang zu sehen. Wieder, Petrus war der Einzige außer Johannes, der Jesus nachgefolgt ist. Alle anderen waren weggelaufen. Petrus war mutig, hatte ein Herz für Jesus, wollte bei Jesus sein. Aber hier auch wieder sein Eigensinn, sein Dickkopf. Jesus hat gesagt: Ihr werdet euch alle ärgern an mir. Er hat gesagt: Nee, wenn alle sich ärgern, ich nicht. Er wollte es wieder besser wissen als Gott. Und dann lesen wir, ich lese es euch vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Abvers 55. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus in ihre Mitte. Es sah ihn aber eine Magd bei dem Feuer sitzen und blickte ihn scharf an und sprach: Auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sagte: Frau, ich kenne ihn nicht. Und kurz danach sah ihn ein anderer und sprach: Auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte: In Wahrheit, auch dieser war mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte ein Hahn und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Ich bin mir sicher, es war ein Blick voll Barmherzigkeit, voll Liebe. Aber es hat getroffen. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Petrus sich gefühlt hat in dem Moment. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor ein Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Er hat seinen Herrn verleugnet, den er so geliebt hat. Er war tief enttäuscht von sich selbst. war gebrochen, war beschämt. Er, der den Mund so weit aufgerissen hat, so selbstsicher war. Er, der gedacht hat, er könnte Gott korrigieren, der geglaubt hat, er ist so stark. Mir würde das nie passieren. Der und der, der macht das und das, aber ich würde es nie tun. Mir würde es nicht passieren. 1. Korinther 10, Vers 12, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Lass uns auf der Hut sein. Hast du dich je so gefühlt? Dass du Jesus verleugnet hast? Dass du versagt hast? Dass du Gott enttäuscht hast? Dass du gesündigt hast? Du hast dich so gefühlt, wird Gott mich je wieder gebrauchen können? Wahrscheinlich nicht. Will wahrscheinlich gar nichts mit mir zu tun haben. Fühlt sich verdammt. Petrus war ein gebrochener Mann an der Stelle. Und es war nötig. Jesus musste diese Selbstsicherheit und diesen Stolz, diese Überheblichkeit von Petrus auch brechen. Wenn wir an Steine denken, dieses Ausgangsmaterial, diese Sedimente, musste zermalt werden, zerrieben werden und dann unter Druck neu zusammengesetzt werden zu einem neuen Menschen, neuen brauchbaren Stein. Und Gott verheißt uns, dass er alles zum Guten mitwirkt, zu diesem Ziel. Musste Petrus demütigen. Und Petrus ist wirklich ein demütiger Mensch geworden. Ich denke, es hat viel Demut erfordert, dass Petrus bei den Jüngern geblieben ist. Ich denke, am liebsten hätte er versinken wollen. Hätte er weglaufen wollen. Vielleicht so wie Judas. Selbst umbringen vielleicht sogar. Das ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas. Petrus hat sich gedemütigt. Und er blieb bei den Jüngern als der Loser. Als derjenige, der Jesus verleugnet hat. In der Apostelgeschichte 15 sehen wir, dass er sich Jakobus untergeordnet hat als den Gemeindeleiter in Jerusalem. Er war immer der, der das Wort geführt hat. Er war bereit, sich unterzuordnen. Galaterbrief, als Paulus ihn zurechtgewiesen hat. Petrus hat es angenommen. Apostelgeschichte 3, Vers 12, nachdem Gott ihn benutzt hat und Gott einen Menschen geheilt hat durch ihn. Und die Leute ihn bewundern wollten und wow, ihn groß machen wollten. Als Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns? Als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Nee, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Das ist Charakterstärke, das ist geistliche Größe. Und Jakobus hat uns gesagt, Kapitel 4 von seinem Brief: Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das ist der letzte Punkt, den ich mir heute anschauen will mit euch. Gottes Gnade im Leben von Petrus. Nachdem die Frauen zu den Jüngern gekommen sind und gesagt haben, Jesus ist auferstanden, wir sind ihm begegnet, da lesen wir in Lukas 24, Petrus stand auf und lief zur Gruft und als er sich hineingebeugt, zieht er nur die leinenen Tücher und er ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Wieder ein Einblick in das Herz des Petrus. Petrus lief hin. Da hat er sich gedacht, wenn das nur wahr wäre. Wenn ich es nur irgendwie wieder gut machen könnte, was ich vermasselt habe. Wenn ich nur Jesus wieder sehen könnte und wenn ich ihm sagen könnte, dass es mir leid tut. Und er läuft hin, um zu sehen. Später begegnet Jesus dem Petrus ganz persönlich, der auferstandene Jesus. Da sehen wir seine Gnade, seine Liebe für ihn. Er ist der gute Hirte, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Und dann in Johannes 21 Stelle kennt ihr auch gut, denke ich. Gibt Jesus ihm eine zweite Chance und eine zweite Berufung. Vielleicht schlagt es auf mit mir zum Abschluss, Johannes 21. Jesus war auferstanden, er hat den Jüngern gesagt, geh nach Galiläa, warte dort auf mich. Die Jünger sind ein bisschen ungeduldig geworden. Wir sehen hier wieder, Petrus war derjenige, der vorangegangen ist. Sind zurückgegangen zu ihrem Job, haben gesagt, hey, lass uns fischen gehen. Und wieder mal haben sie nichts gefangen. Kein sehr erfolgreicher Fischer. Interessant, jedes Mal, wenn wir davon lesen in der Bibel, dass Petrus gefischt hat, hat er nichts gefangen. Ein bisschen peinlich. Aber Johannes und Petrus hatten auch so ein bisschen so ein Konkurrenzverhältnis, scheint mir. Und Johannes hat es hier festgehalten, dass der Petrus nichts gefangen hat. Lass uns lesen ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, Jesus hat gewartet am Ufer mit Frühstück, Petrus ist vorausgeschwommen. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Wir wissen nicht genau, wer diese sind, ob Petrus hier die Fische gemeint hat. Liebst du mich mehr als deinen alten Job? Oder ob Jesus die anderen Jünger gemeint hat. Petrus war derjenige, der gesagt hat, hey, auch wenn die ganzen Penner dich verlassen, ich werde dich nie verlassen. Ich werde zu dir stehen. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ihr wisst, im Griechischen sind hier zwei unterschiedliche Worte. Das Wort agapao, dass du mich liebst, diese Hingabe, Liebe. Wer mich liebt, wird meine Gebote halten, hat Jesus gesagt. Das konnte Petrus schwer sagen, er war ungehorsam, war ertappt. Und Petrus antwortet Jesus hier mit einem anderen Wort, ja, ich hab dich lieb. Diese Freundschaftsliebe, diese Bruderliebe, Phileo im Griechischen, emotionale Liebe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Jesus hat sich auf seine Ebene runterbegeben, das ist auch die Gnade Gottes, ja, trifft uns dort, wo wir sind. Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann tu das, wozu ich dich berufen habe, weide meine Schafe. Ist unser Gott, Gott ist so vergebend, Gott ist so gnädig. Er schreibt uns nicht ab, wenn wir versagen. Er geht dem verlorenen Schaf nach, er ist für den Petrus gestorben, für seine Schuld bezahlt, er hat ihm vergeben, er hat ihn wieder angenommen und hier dreimal hat Petrus ihn verleugnet, dreimal gibt Jesus ihm die Gelegenheit, seine Liebe zu bekennen und er beruft ihn dreimal wieder neu in seinen Dienst. Er hat ihn wiederhergestellt, neu berufen. Und er hat ihn gebraucht. Zu Pfingsten wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt, er predigt, 3000 Menschen bekehren sich. Er darf das Evangelium zu den Heiden bringen. Er wurde der Apostel für die Juden. Gott hat ihn gebraucht, 2 Briefe für die Bibel zu schreiben. Er war noch nicht fertig mit ihm. Gott hat den größten oder einen der größten Versager in der Bibel machtvoll gebraucht. Das ist unser Gott. Selbst wenn wir untreu sind, er kann sich selbst nicht verleugnen, er bleibt treu. Vielleicht betrifft dich das. Du sagst, hey, ich bin hier böse auf die Schnauze gefallen. Ich habe versagt, ich fühle mich verdammt, ich habe das Gefühl, dass Gott mich nicht mehr gebrauchen kann. Lass dich ermutigen von Petrus. Wenn du umkehrst, findest du heraus, Gott wartet schon auf dich. Er ist der Vater, der mit offenen Armen auf den verlorenen Sohn wartet. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Gott konnte an das Volk Israel in Babylon schreiben, nachdem sie rebelliert hatten gegen ihn und nachdem er sie züchtigen musste und Tempel war zerstört, Jerusalem war zerstört, sie waren verschleppt nach Babylon zu den Feinden. Und da spricht Gott zu dem Volk durch den Propheten Jeremia. Jeremia 29, 11 und die folgenden Verse. Und Gott sagt zu dem rebellischen Volk, dem gezüchtigten Volk, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt er mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Diese Gnade sehen wir im Leben von Petrus. Es gilt auch für uns. Gott liebt dich. Gott hat einen Plan für dich. Gott will dich gebrauchen. Du kannst nie zu weit gehen. Du kannst jederzeit umkehren. Und Gott hat Gnade für dich. Unverdiente Gunst. Und Petrus ermutigt uns, in seinen Briefen stark zu sein. In dieser Gnade. Mit Gnade zu rechnen in Jesus. Gnade. Wenn wir versagt haben, wir können mit unserer Schuld zu ihm kommen. Auch Gnade, um Jesus nachzufolgen. In schwierigen Umständen. Das ist der Kontext vom ersten Johannesbrief. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben. Jesus möchte durch uns leben. Er möchte uns stärken, ihm nachzufolgen. Gottes Gnade ist wunderbar. Wir wollen sie nicht missbrauchen, bewusst sündigen. Nee, da tun wir uns nur selbst weh. Petrus spricht in seinem Brief auch viel über Heiligkeit, dass wir festhalten an Jesus, auch in schweren Zeiten. Er würde uns sagen, mach nicht denselben Fehler wie ich. Aber wenn du gefallen bist, dann kannst du umkehren und dich ihm wieder voll hingeben. Und du hast die Zuversicht, die Zusicherung, dass Gott dich gebrauchen wird, dass er nicht fertig ist mit dir. Dann wird er zu dir sagen, so wie er zu Petrus gesagt hat, wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder, stärke die Geschwister. Und Petrus tut es durch seine Briefe noch heute, oder? Er stärkt uns und ermutigt uns. Wir wollen Abendmahl feiern heute zum Abschluss und im Abendmahl haben wir auch diesen Zuspruch von Jesus. Das, was er für uns getan hat, ein Bild sagt er mehr als 1000 Worte. Oft das, was da oben nicht reingeht, geht ins Herz, wenn wir betrachten. Zusage von Jesus an uns, das, was er für uns getan hat, am Kreuz. Ich habe bezahlt für deine Schuld. Gottes Liebeszusage an uns, seine Heilszusage an uns. Es ist immer eine Gelegenheit, uns ihm wieder neu anzuvertrauen, neu hinzugeben, Sünde zu bekennen, zu sagen, danke Jesus, dass du dafür, für diese konkrete Sünde hier, die ich letzte Woche gebaut habe, danke, dass du dafür bezahlt hast. Danke für deine Vergebung. Danke, dass ich wieder aufstehen darf. Stärke mich, wenn ich jetzt im Abendmahl an dich denk, begegne mir. Lass uns in dieser Haltung Abendmahl feiern. Zum Abschluss heute Morgen.